Andrea hat uns schon mitten reingenommen in unser Thema von heute, von der Versuchung zur Bewährung. Du hast uns einiges erzählt über die Alltagsversuchungen, die uns begegnen können, und hast uns Glückwünsche vorgelesen, Seligpreisung, glücklich ist der Mensch. Und dann geht es so weiter, dass man sich fragt, kann man so glücklich sein? Und damit sind wir schon mitten hinein katapultiert in den Jakobusbrief. Willkommen im Jakobusbrief. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und der erste Vers begrüßt uns gleich. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Jakobus, über den sich die Gelehrten streiten, welcher Jakobus es denn genau ist, er schreibt gar nicht an eine ganz bestimmte Gemeinde, wie wir das von vielen Paulusbriefen gewöhnt sind, die an die Römer, an die Korinther und so weiter gehen, sondern er schreibt insgesamt unter die Gemeinden, an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben, in der Diaspora, Judenchristen in heidnischer Umwelt. Das ist seine Zielgruppe und damit ist es eine ganz allgemeine Zielgruppe und wir wollen uns hineinhören in den nächsten Wochen und hineindenken in die Worte dieses Briefes, der auch heute zu uns reden kann. Und ich lese uns zunächst den Predigttext von heute aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 18. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Wer wenig hat und viel gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein. Denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren, die Blume verwelkt und ihre Schönheit schwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem ganzen Besitz vergehen. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Als ich diesen Predigttext zum ersten Mal habe auf mich wirken lassen, habe ich gedacht, wow, ganz schön komplex, ganz schön viele verschiedene Gedanken, ganz viele Themen, die aufgerufen werden. Anfechtung und Bewährung, Glaube und Zweifel, Armut und Reichtum, die Frage, woher kommt Versuchung Und dann gibt es da auch auf einmal so ein paar Stolperstellen, an denen man hängen bleiben kann. Und so ein bisschen zeigt dieser erste Abschnitt schon etwas von dem gesamten Charakter dieses Briefes. Und da gibt es Themen, die kommen immer mal wieder vor, bei denen wiederholt sich Jakobus und denkt sie immer weiter. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich heute nichts zu den Versen, die da drin standen, gerade über Armut und Reichtum sage. Dieses Thema wird uns in den nächsten Wochen noch begegnen. Oder wundert euch nicht, wenn ihr vielleicht beim aufmerksamen Gucken nach den Themen und Texten schon festgestellt habt, warum fehlt der Rest von Kapitel 1? Warum predigen sie nie über Kapitel 1 ab Vers 19? Die Themen, die da kommen in den Versen über den Glauben, der zur Tat werden muss, über die Frage, wie wir mit unseren Worten, unserer Zunge umgehen, die kommen in den späteren Abschnitten wieder. Und von daher, wir wollen uns nicht vor den Themen drücken, sondern wir konzentrieren uns so auf die Texte, dass alle Themen irgendwie vorkommen. Und wer mal tiefer einsteigen möchte und auch weiter dem nachdenken möchte, dem kann ich nur empfehlen, nehmt euch verschiedene Übersetzungen zur Hand. Das ist gerade bei diesen Texten unglaublich spannend, weil immer wieder Neues zum Leuchten kommt. Heute also der Fokus auf diesen Text von der Versuchung zur Bewährung. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Glückwunsch, ihr werdet herausgefordert. Oder Glückwunsch, ihr könnt euch bewähren. Dieses Wort, was da steht, Versuchung, hier heißt es, in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft. Dieses Wort hat eine ganz große Bandbreite. Versuchung, Herausforderung, Anfechtung, Prüfung. Jedes klingt ein bisschen anders. Bei jedem klingt ein bisschen etwas anderes, klingen andere Situationen mit. Man könnte vielleicht sagen, es sind Situationen, die irgendwie ein Stresstest für den Glauben sind. Für die Menschen damals, die ersten Leser und Hörer des Jakobusbriefes, war es zum einen die Tatsache, sie lebten als Judenchristen in einer heidnischen Umgebung. Das heißt, sie fühlten sich manchmal sicher sehr fremd in der Welt, in der sie lebten. Sie merkten, ihre Gebräuche, ihre Gewohnheiten, auch ihre Maßstäbe und Werte waren anders als die der Welt um sie herum. Und das war manchmal eine ganz schöne Herausforderung, dazu zu stehen gegen alles, was der Mainstream war in ihrer Welt. Aber die frühen Christen erlebten auch zum Teil ganz handfest Verfolgung. Und auch das war eine echte Prüfung für den Glauben, dann durchzuhalten. Wenn wir heute an solche Herausforderungen, an Prüfungen, an Versuchungen, an Stresstests für den Glauben denken, dann können uns ganz, ganz unterschiedliche Dinge in den Sinn kommen. Wir können mit Corona anfangen. Irgendwo las ich die Überschrift, heute im Angebot das Corona-Trainingslager. Und er sagte, ja, das ist eine Chance, den Glauben zu trainieren. Denn ja, das fordert uns heraus, diese Zeit, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Den einen, weil er einen lieben Menschen verloren hat. Den anderen, weil er um seine Existenz fürchtet. Den dritten, weil er knallhart mit seiner Einsamkeit konfrontiert wird. Und man könnte Fortsetzungen machen. So unterschiedlich sind die Situationen, in denen diese momentane Phase für uns auch zu einer Herausforderung unseres Glaubens werden kann. Aber es gibt auch ganz andere Dinge, die unseren Glauben auf die Probe stellen und prüfen. Verfolgt werden wir heute nicht. Im Grunde müssen wir sagen, wir sind sogar privilegiert, dass wir uns hier treffen können, während aller anderen Versammlungen nicht möglich sind. Aber es gibt Schicksalsschläge, die uns so richtig einen reinhauen und die uns von den Füßen ziehen können. Krankheiten, Konflikte, schwierige Beziehungen, Verluste, die unseren Glauben in Frage stellen, die uns die Frage stellen, wie halte ich das denn durch? Es gibt die Alltagsversuchungen, die Andrea vorhin so wunderbar beschrieben hat. Es gibt die ganz persönlichen Fallen, auf die wir auch aufgrund unserer eigenen Persönlichkeit immer mal wieder gerne reinplumpsen. Und die können sehr unterschiedlich sein. Bei dem einen ist es die Versuchung, den Mund zu halten, obwohl es wichtig wäre, den Mund mal aufzumachen und deutlich was zu sagen. Und für den anderen ist es die Versuchung, dass er immer gerne was sagen möchte und mal lernen muss, ich muss jetzt mal zuhören. Wir haben am Anfang diesen Wochenspruch gehört davon, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eine lebendige Hoffnung. Und ich dachte so, es ist eine Sache, am Ostersonntag es fröhlich mitzusprechen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber dann in den kleinen oder großen Herausforderungen des Alltags zu glauben und hineinzubuchstabieren, jetzt genau ist Gottes Auferstehungskraft da, das ist nochmal eine andere Nummer. Da ist es manchmal leichter zu sagen, ah, ich bin halt so, als zu sagen, doch, Gottes Kraft ist da und ich kann anders handeln und anders entscheiden. Und im Glauben an diese Auferstehungskraft, an die Möglichkeiten Gottes, sagt Jakobus, Glückwunsch. Glückwunsch, ihr werdet herausgefordert und genau daran kann euer Glaube stark werden, genau daran kann er sich bewähren. Wie bewährt sich der Glaube? Wie kann das geschehen? Was hilft, um an diesen Stellen durchzuhalten? Das Erste, was mir aufgefallen ist in dem Text, dass sich der Glaube bewährt durch ausdauerndes Durchhalten. Hier heißt es, denn wenn ihr euch in diesen Prüfungssituationen bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein, und nichts wird euch fehlen. Geduld entsteht in solchen Situationen. Andere übersetzen Ausdauer oder Standhaftigkeit. Das Wort, was da im Griechischen steht, das heißt, wenn man es so wortwörtlich übersetzt, darunter bleiben. Also die Fähigkeit, eine Situation zu tragen, darunter zu bleiben, nicht abzuhauen, nicht wegzulaufen, sondern zu sagen, ja, ich bleibe in dieser Situation drin, die mir das Leben schwer macht. Ich laufe nicht weg vor dieser Anfechtung, vor dieser Versuchung, vor dieser Prüfung, sondern ich stelle mich ihr. Ich bleibe drin und traue dem zu, dass es mich verändert. Marmor entsteht unter Druck und Hitze. Oder Petrus schreibt davon, dass Silber im Feuer geläutert wird. Das sind solche Situationen, wo im Drinbleiben, darunterbleiben etwas Kostbares entsteht. Durch die Geduld, durch das Darunterbleiben werdet ihr bis zum Ende durchhalten. In der Elberfelder heißt es an der Stelle, das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Je nachdem, in welcher Übersetzung man das liest, klingt das so ein bisschen nach Glaubensperfektion. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern dieses vollendet, das heißt ans Ziel kommen, heil ans Ziel kommen. Das ist das, wenn wir durchhalten, wenn wir dabei bleiben, wenn wir geduldig dranbleiben, dann werden wir heil ans Ziel kommen, ganz und unversehrt. lesen wir weiter, wie wir uns bewähren können in unserem Glauben. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Eine Einladung, gerade in der Situation, wo es schwierig ist, damit zu Gott zu gehen, ihm zu sagen, ich weiß gerade nicht weiter. Mir fehlt der Durchblick, mir fehlt die Weisheit. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber du weißt es und ich vertraue darauf, dass du mir das geben kannst, was ich brauche, was mir fehlt. Bewährter Glaube durch vertrauensvolles Bitten. Aber dann geht das irgendwie so schwierig weiter. Wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen und nicht zweifeln, denn ein Zweifler ist wie eine Meereswoge und wird ständig hin und her geworfen. Und ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Ups, Zweifel nicht erlaubt? Zweifelt nicht jeder von uns irgendwann? Gibt es Glauben ohne Zweifel, ohne Fragen, ohne Weiterdenken, Hinterfragen? Wenn man genau hinschaut, kann man so ein paar Dinge entdecken, die helfen zu verstehen, wie Jakobus das meint. Also einmal ist dieses einer, der zweifelt, ist im Griechischen ein Partizip der Zweifelnde. Also es geht nicht darum, dass er einmal irgendwo zweifelt, sondern dass es quasi seine Persönlichkeit ausmacht, ein immer zweifelnder und hinterfragender zu sein und einer, der sich nie einlässt darauf. An einer Stelle ist das Wort hier gebraucht, einer, der zwei Seelen in seiner Brust hat, der sich gar nicht wirklich, der gar nicht zur Ruhe kommen kann im Vertrauen auf Gott. Und dann ist es tatsächlich so, dann ist es wie so eine Meereswoge, ein Hin- und Hergerissensein, ein gar nicht zur Ruhe kommen. Und dann heißt es, ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten. Soll ich mir das jetzt so vorstellen? Gott steht da und prüft uns ständig den geistlichen Puls und sagt, na, glaubt sie heute genug, dass ich ihr was geben kann? Oder zweifelt sie doch ein bisschen? Dann kriegt sie heute nichts. Das ist falsch verstanden. Ich finde es interessant, dass hier nicht steht, ein solcher Mensch darf nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Sondern ein solcher Mensch darf nicht erwarten, dass er etwas von Gott empfängt. Und das macht mir deutlich, das Problem an dieser Stelle ist gar nicht der Geber, der nicht geben will, sondern das Problem an der Stelle bei dem Zweifeln ist unser Empfang. Ist das, können wir es denn überhaupt als von Gott annehmen? Wer von uns könnte denn, wenn er begeistert von einer Gebetserhörung erzählt und sagt, da hat mir Gott echt was geschenkt und er hat mein Gebet erhört, wer von uns könnte es denn hieb- und stichfest beweisen, dass es Gott war und nicht der Zufall oder irgendwelche netten Menschen oder sonst was? Es ist ja eine Frage unseres Glaubens, dass wir sagen, ja, das, was da passiert ist in meinem Leben Gutes, das schreibe ich Gott zu. Weil ich im Vertrauen auf ihn lebe, glaube ich, dass er es ist, der mir Gutes geschenkt hat. Und wenn dieses Vertrauen fehlt, wenn ich immer wieder hinterfrage, ja, aber war es denn wirklich Gott? Aber vielleicht ist das ja doch nur Zufall, dann werde ich nie fröhlich wie ein Kind sagen können, danke Papa, dass du mir das geschenkt hast. Sondern es wird diese innere Unruhe bleiben. Ich werde nicht in dieses Empfangen hineinkommen. Und da will Jakobus sagen, du kannst Gott vertrauen. Du kannst dich daran festmachen, dass er der liebevolle Vater ist, der dich beschenken will, genau in dieser Situation, wo es schwierig ist. Du musst nicht immer wieder hinterfragen, war er es wirklich, sondern das, was dir Gutes passiert, das darfst du getrost aus Gottes Händen nehmen und dich daran freuen. Und dann macht er nochmal weiter, der Jakobus, mit seinem Glückwunsch. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Nochmal, also dieser Glückwunsch, die Bewährung, und diesmal denkt er sogar weiter bis zum ewigen Leben, ans Ziel kommen. Und dann kommt nochmal so ein Exkurs, der ins Nachdenken bringt. Die Frage, woher kommt denn die Versuchung und die Prüfung? Und es ist interessant, wenn man in den verschiedenen Übersetzungen den Anfang liest, den wir vorhin hatten, da kommen ganz unterschiedliche Worte. Da kommt Herausforderung, Anfechtung, Prüfung, Versuchung. An dieser Stelle jetzt landen sie alle bei der Versuchung. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Es ist ja eine sehr menschliche Frage, die wir uns immer wieder mal stellen, wenn Schweres in unserem Leben passiert, wenn Herausforderungen da sind. Wo kommt das denn her? Hat Gott das geschickt? Ist es vom Teufel? Woher kommt das denn? Vielleicht auch die Frage, habe ich was falsch gemacht und will Gott mich vielleicht bestrafen? Oder will er mich prüfen? Ist er das? Und Jakobus sagt, lass Gott da aus dem Spiel. Er sagt interessanterweise auch nicht, das ist der Teufel, der will dich vom Bösen abbringen, sondern der sagt, da, wo Versuchung da ist, da steckt etwas in dir selbst, was dich da zerbrechlich macht an dieser Stelle. Da kommt ein Reiz von außen, ein Begehren, eine Sehnsucht, aber das trifft auf etwas in dir, was genau da drauf reagiert, wo etwas in mir ist, was mich zu Fall bringen will in dieser Situation, was mich dazu verführen will, falsche Entscheidungen zu treffen, die mir schaden, die gegen Gott sind. Und da nimmt Jakobus zum einen Gott, wenn man so will, aus der Schusslinie und sagt, nein, schiebt es nicht auf Gott. Und denk nicht, dass Gott so einer wäre, der nur prüfen will, sondern Gott ist ganz anders. Er sagt, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt von Gott. Das Gute kommt von Gott, dem Vater der Lichter. Oder wie es hier heißt, von Gott, der alle Lichter des Himmels schuf. Er ändert sich nicht. Er wechselt nicht zwischen Licht und Finsternis. Er ist nicht heute hell und morgen dunkel, sondern er ist der Vater des Lichts. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. In diesem Text, das ist in dieser Übersetzung nicht so gut zu hören, ist zweimal von einem Geburtsvorgang die Rede. Einmal gibt es die Geburt in einen negativen Kreislauf hinein. Der Mensch wird durch seine Begierden verlockt und verführt. Und die Neue Genfer übersetzt es so, nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Also eine Empfängnis, etwas von außen trifft auf etwas von innen und daraus wird Sünde und aus der Sünde letzten Endes der Tod. Ein Negativkreislauf. Und dagegen setzt er eine ganz andere Geburt. Gott hat seinem Plan entsprechend durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht. Oder er hat uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Da steht es wieder. Das ist eine andere Geburt. Eine Geburt, die von Gott herkommt und die zum Leben führt und nicht zum Tod. Und Jakobus lädt ein, lass dich auf diese positive Geburt ein. Lass dich in den Schwierigkeiten nicht dazu verführen, abzukippen, das Falsche zu tun, sondern lass dich von Gott berühren in diesem Moment und lass dich von ihm dazu einladen, den Weg zum Leben zu gehen. Bewährter Glaube durch das Vertrauen auf einen guten Vatergott und keine Angst vor einem Gott, der uns Versuchungen schickt. Wenn wir den ganzen Jakobus-Text noch einmal anschauen und als Ganzes auf uns wirken lassen, dann sagt er erstmal ja. Ja, es gibt Herausforderungen unterschiedlichster Art. Und jeder von uns kennt seine ganz persönlichen kleinen und großen Herausforderungen, wo er oder sie weiß, das sind die Punkte, da kommt mein Glaube ins Schleudern. Das sind die Punkte, da bin ich in der Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Das sind die Punkte, wo meine Basis immer wieder wackelig wird. Das ist mein Stresstest des Glaubens. Es gibt diese Situationen. Aber dann sagt Jakobus ganz klar, in diesen Situationen sei ganz sicher, dass Jesus mit dir da durchgeht. Dass Gott nicht als der Schiedsrichter oder Punktrichter am Rand steht und sagt, na, kriegt es hin, wie wird es denn wohl? Sondern dass Gott der gute Vater ist, der dich anfeuert, der Proviant mitgebracht hat für diesen Wettkampf, der sagt, ich will dich ausstatten mit allem, was du brauchst. Ich will, dass du es schaffst und daran musst du nicht zu zweifeln. Mit diesem inneren Vertrauen durch Herausforderungen des Glaubens hindurchzugehen, zu dieser Haltung lädt Jakobus uns ein. Gott ist für dich, egal wie groß die Herausforderungen sind, egal wie sehr dich die Versuchung packen will. Gott ist für dich und er geht mit dir dadurch und er lässt dich nicht im Stich. Darauf kannst du dich verlassen. Amen.